Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen war ich mit meiner Frau unterwegs in den Bergen, in Mittenwald. Und da haben wir auch so eine richtige Bergwanderung gemacht, jedenfalls für unsere Verhältnisse, so Flachland-Tiroler, nicht? Siegerland sind ja nur Hügel im Vergleich. Also 700 Höhenmeter, für uns war das jedenfalls schon eine richtige Wanderung. Und das ging also auch dann über so ein Geröllfeld hier, nicht, wo man also schon so gucken musste, und anstrengend war das natürlich auch, nicht, fragt man sich manchmal, warum tut man sich das eigentlich an. Aber dann kommt man zum Gipfel und wir sind dann noch zu so einer Hütte gelaufen und dann sieht man die Berge und setzt sich dahin und trinkt Kaffee. Ach, wunderbar. Dann sagt man, das hat sich gelohnt. Manchmal ist unser Leben vielleicht auch so wie eine Bergwanderung. Ja, es gibt schöne Zeiten, nicht so wie eine Bank am Rand des Wanderweges. Wir haben uns natürlich auch immer wieder hingesetzt zwischendurch. Man kann einen Blick ausruhen, den Blick genießen. Aber es gibt auch Zeiten, wo man sozusagen auch im Leben durch triste Steinwüsten durch muss. Wo man vielleicht gefühlt nur noch auf allen Vieren vorwärts kommt. Und da fragt man sich dann vielleicht auch, kommt da noch was? Warum tue ich mir das alles an? Die Bibel kennt auch Steinwüsten im Leben sozusagen. Aber sie kennt auch den Gipfel. Sie kennt auch die Hoffnung, wo es hingeht. Und wir hören davon in unserem heutigen Predigttext aus Römer 8, die Verse 18 bis 25. Da schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Amen. Dieser Text ist ein besonderer Text, der ist im letzten Kapitel des Abschnittes Römer 1 bis 8, wo sozusagen die Grundlagen des Glaubens ganz deutlich gemacht werden. Paulus war unterwegs nach Rom, die Gemeinde kannte ihn nicht, aber er wollte Unterstützung von ihnen haben, weil er noch plante, nach Spanien weiterzureisen, und beschreibt ihn im Römerbrief und ganz besonders in den ersten 8 Kapiteln so seinen Glauben und sagt, darauf kommt es an im Christsein. Und so auch dieser Text, ein ganz besonderer Text, der uns also mitten hineinführt in das Zentrale des christlichen Glaubens, nämlich in die christliche Hoffnung. Paulus schreibt hier von einer großartigen Hoffnung, und das soll die Überschrift sein für heute Morgen, es gibt Hoffnung. Und das Erste dazu, 3 Gedanken wieder, es gibt Hoffnung, wenn du Schweres erlebst. Ja, wir sehnen uns immer wieder nach Hoffnung. Gerade dann, wenn es menschlich gesehen eigentlich ganz anders aussieht. Hoffnungslos. Vielleicht sind Sie oder bist du in diesen Gottesdienst gekommen und fragst dich, wie soll ich bloß die nächste Zeit überstehen? Und du fühlst dich auch wie so auf einem Geröllfeld im Gebirge, wo du Angst hast, den Halt zu verlieren. Mancher sieht die Situation in der Welt und fragt sich, wie geht es weiter in dieser Welt? Vielleicht fragt ihr euch auch als Eltern und Paten, in welcher Welt wird der Louis und Maxim einmal leben? Vielleicht sind es auch persönliche Dinge. Vielleicht trauerst du um einen Menschen, der nicht mehr da ist. Vielleicht fragst du dich, wie wird die Operation werden, die demnächst auf mich zukommt? Oder vielleicht fragt ihr Konfirmanden, wie werde ich die nächste schreckliche Mathearbeit schreiben können? Vielleicht leidest du auch darunter, dass es in einer Beziehung nicht funktioniert. Und wenn es dir so geht, möchte ich dir als Erstes zusagen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in der Gemeinde, aber auch in der Bibel finden wir das. dass Leute es schwer haben, gerade Christen, gerade Leute, die von Gott gesegnet sind, wie Paulus. Er schreibt hier eindeutig in unserem Predigtext, Vers 23, das Seufzen in uns selbst. Wir seufzen. Paulus war nicht so ein Überflieger-Christ, der so ein paar Meter über dem Erdboden schwebt und sagt, ach, bei mir gibt es keine Probleme, ich habe ja Jesus, alles gut. Nein, auch er seufzte. Und schon das kann gut tun, zu merken, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht der Einzige, der es schwer hat. Wenn zum Beispiel zwei Witwen sich gegenseitig erzählen können von ihren Männern und von dem Schmerz, der immer wieder hochkommt, dann ist das schon eine Erleichterung. Und so kann es schon eine Hilfe sein, zu merken, ich bin nicht allein. Paulus hat es auch schon so erlebt. Und es ist gut, dass wir auch in der Gemeinde ehrlich sind zueinander und das auch sagen. Wenn Paulus das an die Römer schreibt, an Leute, die er noch gar nicht kannte, können wir erst recht, wo wir uns kennen, sagen, ja, ich möchte ihm erzählen, wie es mir gerade geht. Oder eben auch, wenn wir Leute noch nicht kennen aus der Gemeinde, warum nicht sich kennenlernen, ins Gespräch kommen und auch darüber reden, wo der Schuh drückt. Und noch mehr, es sind nicht nur andere Menschen, die mit uns leiden. Die ganze Schöpfung leidet mit uns. Wir hören hier von dem ängstlichen Harren der Kreatur. Und Paulus spricht davon, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Dass auch sie mit uns sich seufzt und sich ängstet. Und wir sehen das ja auch in der Schöpfung, in der Natur. Manche sagen, ja, ich gehe in den Wald, da finde ich auch Gott, aber der Wald ist grausam. Die Stärkeren fressen die Schwächeren. Da ist vielleicht der kleine Spatz, der noch nicht fliegen kann und sieht die Katze auf sich zukommen. Wir haben viele Katzen hier oben. Da ist das Rehkitz, das wegen des Geruchs von der Mutter nicht mehr angenommen wird. Und da ist die Eintagsfliege, deren Sterben schon beschlossen ist, bevor sie recht zu leben begonnen hat. Die ganze Schöpfung leidet mit. Nicht, weil der Spatz, das Rehkitz oder die Eintagsfliege sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Nein, weil die ganze Schöpfung sozusagen mit hineingenommen ist in die Todverfallenheit allen Lebens. Gott hat eine Schöpfung geschaffen, wo es keinen Tod gab, die sehr gut war. So lesen wir es am Anfang 1. Mose 1. Aber weil der Mensch sich von Gott abgewendet hat, wir lesen das dann kurz danach im Sündenfall, darum müssen Menschen sterben. Und darum müssen auch die Tiere sterben. Die Tiere sind mit hineingenommen. Die ganze Schöpfung leidet. Und das sehen wir heute ganz besonders. Wir sehen es an den Kriegen, wie viel Gewalt es in der Welt gibt. Grausam. Übrigens war das zu Zeiten von Paulus auch schon so. Wir haben heute den Krieg in Israel. Und damals, der Römerbrief ist etwa so um 55 nach Christus entstanden, da nahmen auch schon in Israel die Spannungen zu, die dann später zum jüdischen Krieg führten. Also sehr aktuell. Und wir sehen heute die Folgen des Klimawandels. Bäume sterben, Wüsten breiten sich aus, das Wasser wird in manchen Gegenden zum knappen Gut. Alles das zeigt uns, wie die Schöpfung leidet und vergänglich ist. Wir müssen nur mal auf dem Fenster schauen. Gegenüber hier ist der Buberg. Vor ein paar Jahren stand da ein dichter Fichtenwald. Heute ist die Fläche weitgehend kahl. Ein paar tote Baumgerippe ragen heraus. Natürlich liegt das auch daran, dass Fichten angepflanzt wurden, wo sie natürlicherweise normalerweise nicht hingehören. Aber trotzdem illustrieren uns die Bilder von abgestorbenen Wäldern, dass die Schöpfung mit uns leidet. Vielleicht sagt mancher auch, ach, ich will gar nicht so daran denken, an Leiden und Vergänglichkeit. Mir geht es im Augenblick gut und das reicht mir erstmal. Ja, es ist schön, wenn es jemandem gut geht. Und ich will das auch niemandem schlecht machen und einreden. Es dürfte dir eigentlich gar nicht gut gehen. Aber doch habe ich den Eindruck, es ist auch heilsam, an die Vergänglichkeit des Lebens zu denken. Ich habe manchmal den Eindruck, viele Leute leben bei uns so wie die erster Klasse Passagiere auf der Titanic. Nicht? Ihr kennt das Schiff, das untergegangen ist. Und in dieser ersten Klasse, in der Titanic, da gab es einen außergewöhnlichen Luxus. Man könnte sagen, so ähnlich wie in Deutschland es großen Luxus gibt im Vergleich zu anderen Teilen dieser Erde. Und als die Titanic dann den Eisberg gerammt hatte und es klar war, dass sie sinken würde, da sagten viele erster Klasse Passagiere immer noch, kann gar nicht sein, glauben wir nicht, das Schiff ist unsinkbar. So war es jedenfalls in dem Film Titanic zu sehen. Und so sagen heute auch bei uns manche, ach, mit dem Tod, da will ich nicht dran denken. Ich kann doch leben, das geht doch erstmal weiter. Erstmal das Leben genießen. Ich denke, es ist eine gefährliche Einstellung, so wie es lebensgefährlich war, zu lange auf der Titanic zu bleiben. Es ist gut, dass wir uns immer wieder erinnern lassen, erinnert werden an unsere Vergänglichkeit. Damit wir erkennen, worauf es ankommt, was wirklich wichtig ist und was wirklich Hoffnung gibt. Nämlich Jesus Christus. Ja, der Tod, der Gedanke an Tod und Vergänglichkeit ist kein angenehmer Gedanke. Es sind die Predigtexte jetzt im November, die uns daran erinnern. Aber gerade wenn wir das sehen, wenn wir merken, ja, es ist schwer, dann können wir auch neu Hoffnung haben. Dann können wir nämlich neu erkennen, ja, Gott schenkt uns eine Hoffnung, die wir wirklich brauchen. Dann warten wir sehnsüchtig danach. Und dann merken wir, ja, da ist ein großes Hoffnungsbild, das Gott uns vor Augen malt. Und alles, was dann sein wird, wird viel herrlicher sein als das, was wir heute haben. Paulus drückt es so aus, dieser Zeit Leiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und so relativiert sich auch unser Schmerz, unser Leid, wenn wir diese Hoffnung haben. Nicht, dass es dann alles ganz einfach wird, aber gerade in schweren Zeiten können wir neu entdecken, wir brauchen die Hoffnung, die Gott schenkt, und wie groß ist es, wie schön ist es, eine diese Hoffnung zu haben. Ein zweites. Es gibt Hoffnung, wenn du an die Zukunft dieser Welt denkst. Worauf hoffen wir normalerweise? Meistens sind es eher so die kleinen Dinge, auf die wir hoffen. Wir hoffen vielleicht, dass die Schmerzen im linken Knie besser werden. Wir hoffen, dass die Mathearbeit noch eine 3 wird. Wir hoffen, dass das Wetter mal ein bisschen besser wird und so weiter. Ja, all diese Dinge können unser Leben prägen. Aber aufs Ganze gesehen sind sie eigentlich vergleichsweise unwichtig. Was interessiert uns noch 10 Jahre später, ob es nun 2 oder 3 Wochen gedauert hat, bis das Knie wieder besser geworden ist? Oder ob die Mathearbeit nun eine 3 oder eine 4 war? Und das Recht beim Wetter, da ist das völlig unwichtig, wenn man nach Jahren zurückschaut, ob es mal ein bisschen mehr oder weniger geregnet hat. Und darum ist es gut, dass die Hoffnung, die Paulus uns hier vor Augen malt, dass sie uns nicht nur auf die kleinen Dinge bezieht, sondern dass sie ganz umfassend ist. Eine Hoffnung für die ganze Welt. Eine Hoffnung auf ein ganz neues Leben, ein Leben ohne Schmerz, ohne Leiden, für alle, die mit Jesus leben und für die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung wird frei werden, so lesen wir es hier, Vers 21. Ja, wir fragen uns ja auch in Bezug auf unsere Welt, wie geht es eigentlich weiter? Hat diese Welt überhaupt Zukunft? Ich weiß es nicht, wie es weitergehen wird. Aber ich weiß, Gott wird diese Welt nicht aufgeben, wird sie verwandeln zu einer neuen Welt. Und darum brauchen wir nicht in den Chor derer einzustimmen, die nur Panik machen, alles schwarz malen. Ja, es gibt Probleme und es ist auch gut, dass wir uns einsetzen, da wo Probleme sind, dass wir uns einsetzen für den Frieden, dass wir die Schöpfung bewahren. Alles gut und wichtig. Aber diese Welt ist nicht das Letzte. Die Bibel verspricht uns nicht, dass diese Welt sich langsam zum Guten entwickeln wird. Im Gegenteil. Aber sie verspricht uns, am Schluss wird alles gut. Wir können uns das nicht so vorstellen. Mancher fragt sich, wie sieht das denn aus in Gottes neuer Welt? Wir wissen es nicht. Was ein nicht schmerzendes Knie ist, das wissen wir. Und wie eine gute Mathearbeit sich anfühlt, wissen wir auch. Gutes Wetter haben wir auch schon mal erlebt. Aber wie können wir uns die zukünftige Herrlichkeit vorstellen? Wie ist das denn, wenn wir auferstehen werden? Mancher sagt, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, kann ich das nicht glauben. Es gibt manche, die behelfen sich mit der Vorstellung einer unsterblichen Seele. Dass man so denkt, naja, ein Körper kann es ja nicht mehr geben. Man kann ja nicht die ganzen zerfallenen Knochen, den verwesten Körper wieder zusammenkratzen oder womöglich die Asche wieder zurückverwandeln in einen Körper. Funktioniert ja nicht. Also denkt man sich, okay, der Körper wird abgeschrieben und die Seele schwebt dann irgendwie so in den Himmel. Die alten Griechen kannten diese Vorstellung auch, einer unsterblichen Seele. Und Paulus? Er ist anderer Meinung. Er schreibt hier in unserem Text, Vers 23, ausdrücklich von der Erlösung unseres Leibes. Das heißt, in der neuen Welt Gottes wird es nicht nur eine Versammlung von unsterblichen Seelen geben, sondern es wird auch neue Körper geben. Das heißt nicht, dass die Körper dann wieder genauso aussehen werden wie hier. Das weiß ich nicht, ob wir dann 2 Beine haben, 5 Beine oder gar keine Beine mehr. Keine Ahnung. Es wird himmlische Körper geben, so schreibt Paulus an einer anderen Stelle. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber ist das eigentlich schlimm, wenn wir uns das nicht so vorstellen können, frage ich. Gibt es nicht auch sonst viele Dinge, die wir uns nicht vorstellen können und auf die wir trotzdem hoffen? Mancher, der unheilbar krank ist, kann sich auch nicht vorstellen, wieder gesund zu werden. Und trotzdem hofft er auf Heilung. Und so können sich alle Christen freuen darauf, dass Gott eine Welt schaffen wird, die viel größer ist als unsere Vorstellungskraft. Viel herrlicher, viel großartiger. Und eben nicht nur die kleinen Probleme lösen wird, sondern auch die großen Probleme dieser Welt, die großen Probleme, wo wir als Menschen sagen, da bin ich hilflos. Und so ist die Hoffnung, die Gott uns vor Augen malt, eine Hoffnung auch für Tiere und Pflanzen. Wenn Paulus schreibt, die ganze Schöpfung wird frei werden, gilt das auch für Tiere und Pflanzen. Wenn Kinder zum Beispiel fragen, kommt mein toter Hamster in den Himmel? Dann können wir sagen, ja, er wird dabei sein. Auch Luther wurde mal gefragt, wird es im Himmel Hunde geben? Für alle Hundefreunde. Sagt er, ja, selbstverständlich. Was für eine Hoffnung für die ganze Welt. Und noch ein drittes, es gibt Hoffnung, wenn du unsicher bist. Wenn wir auf irgendwas hoffen, dann ist das manchmal etwas sehr Unwahrscheinliches, Statistisches zum Beispiel. Also wer Lotto spielt, der hofft auf 6 Richtige. Aber weiß genau, die Chance ist verschwindend gering. Und ich sage immer, beim Lotto ist nur eins sicher, dass die Lottogesellschaft verdient. Also darum besser nicht mitmachen. Die Hoffnung ist also sehr unsicher. Es gibt so viel vergebliche Hoffnung in unserer Welt. Wie viel große Hoffnung wurden schon geträumt und enttäuscht? Wie oft haben Menschen auf eine Welt gehofft ohne Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg? Da hat man gedacht, jetzt eine Welt ohne Krieg. Und was sehen wir? Immer neue Kriege. Und da kann man schon unsicher werden, wenn es um das Thema Hoffnung geht. Und man fragt sich, und wie ist das bei Gott? Ist das auch nur so eine Fantasie von irgendwelchen frommen Leuten? Fragen wir, woher wissen wir, dass die Hoffnung, die Gott schenkt, sich wirklich erfüllt? Paulus spricht in Vers 23 vom Geist als Erstlingsgabe. Statt Erstlingsgabe könnte man auch übersetzen Anzahlung. Also der Geist Gottes ist sozusagen eine Anzahlung auf das, was noch kommen wird. Und eine Anzahlung gibt ja sozusagen ein Stück Sicherheit. Wenn ich irgendwas angezahlt habe, ist die Sache klar. Ich habe vor ein paar Wochen ein kleines Ferienhaus an einem See in der Uckermark gebucht. Da wollen meine Frau und ich nächstes Jahr im Sommer hinfahren. Und dann heißt es da, wenn Sie 100 Euro Anzahlung geleistet haben, ist die Buchung verbindlich. Ich musste gar nichts unterschreiben, sondern der Buchungsvertrag wurde sozusagen dadurch geschlossen, dass eine Anzahlung geleistet wurde. Wer eine Anzahlung leistet, zeigt damit, ja, die Sache ist klar. Und so gibt Gott seinen Leuten auch sozusagen eine Anzahlung und sagt, ja, das gilt. Was ich dir verspreche, ist nicht nur irgendein Wolkenkuckucksheim, es gilt wirklich, ich stehe dazu. Und diese Anzahlung ist Gottes Geist. Durch den Geist können alle Christen sehen, die Sache ist klar, Gott wird tun, was er versprochen hat. Nun fragt einer, ja und, wo merke ich das denn, dass der Geist Gottes da ist? So eine Anzahlung 100 Euro, die kann man auf dem Konto sehen. Aber wie ist das mit dem Geist Gottes? Den kann man nicht sehen, aber den kann man erfahren. Der Geist ist ja im Neuen Testament sozusagen der Stellvertreter von Jesus. Jesus sagt, ich bin nicht mehr als Mensch bei euch, bevor er seine Jünger als Mensch verlässt, gibt die sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium, Johannes 13 bis Johannes 17. Und an mehreren Stellen diesen Abschiedsreden kündigt Jesus an, dass er seinen Geist als Stellvertreter schicken wird. Und so können wir die Gegenwart von Jesus erfahren durch seinen Geist. Zum Beispiel im Gebet. Wenn ich bete und spüre, ich rede nicht gegen die Wand, sondern Gott ist da. Ich kann das nicht menschlich irgendwie fassen, aber ich kann es spüren, erfahren. Wenn ich zum Beispiel erfahre, ich habe Mist gebaut, ich kann um Vergebung bitten und wie gut das tut, wenn ich dann alles loswerden kann und weiß, ja, das hat Jesus für mich am Kreuz getragen. Oder wie viele Christen erfahren das, dass sie in schweren Zeiten merken, andere beten für mich. Ich höre das immer wieder, wenn ich Menschen im Krankenhaus besuche, dass sie sagen, ja, ich spüre das, dass so viele für mich beten. Oder wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen. Es ist eben was Besonderes, wenn Christen sich treffen. Da wirkt Gottes Geist. Da ist eine Atmosphäre, die wir irgendwo nicht greifen können, aber wo wir merken, Jesus ist dabei. Und darum können wir auch fest damit rechnen, Gott hält sein Versprechen, weil er uns sozusagen diese Anzahlung gegeben hat, weil wir jetzt schon seine Gegenwart erfahren können, spüren können, erleben können. Und dann wissen wir, ja, Gott ist am Werk und er wird auch das tun, was noch aussteht. Und darum ist das eine sichere Hoffnung. Und darum lohnt es sich, Geduld zu haben. Paulus schreibt hier am Ende unseres Textes, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Eine Hoffnung haben heißt ja eben genau dieses, dass es noch nicht so weit ist, dass wir eben noch Geduld brauchen. Geduld ist oft nicht so unsere Stärke, meine ich jedenfalls nicht, aber Geduld kann Gott schenken. Auch Paulus schreibt mal im Galaterbrief, Galater 5, dass die Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Wir sprachen schon über den Geist, dass der Geist also auch helfen kann, Geduld zu haben. Und wenn wir in dieser Geduld ja dabei bleiben und sagen, Herr, ich halte mich an diese Hoffnung, die du mir schenkst, dann gibt das Kraft. Kraft nicht aufzugeben. Der Gegenspieler Gottes, der Teufel, versucht uns immer wieder einzureden. Gib auf, lass es doch. Bringt nichts mehr, dich einzusetzen für diesen Menschen. Bringt nichts, für diese Welt was zu tun. Geht eh alles kaputt. Bringt nichts, was auch immer. Nein, sagt Gott Ihnen und dir heute Morgen, gib nicht auf. Bleib dran. Gib die Hoffnung nicht auf. Es lohnt sich. Weil Gott eine ganz große Hoffnung schenkt, können wir auch jetzt an den Stellen, wo er uns hinstellt, schon Gutes tun und uns für ihn, für andere, für diese Welt einsetzen. Indem wir Gottes Geist jetzt erfahren. Und so mache ich Ihnen und dir Mut. Öffne dich neu für den Geist Gottes. Nimm dir Zeit, in Gottes Gegenwart zu leben. Zeit zum Gebet, Zeit zum in der Gemeinde, Zeit für die Bibel, Zeit, wo wir erfahren, Gott ist da. Denken wir nochmal an das Beispiel von der Bergwanderung am Anfang. Wir sind sozusagen das ganze Leben am Aufstieg. Und ein Aufstieg ist anstrengend. Aber der Gipfel lockt. Der Gipfel des neuen Lebens bei Gott in seiner neuen Welt. Und ich wünsche uns, dass wir uns heute ermutigen lassen von dieser Hoffnung. Dass wir uns prägen lassen, mitten in allen Schmerzen. Egal, wo wir gerade sind, ob wir gerade sozusagen auf einer Pausenbank-Epoche des Lebens sind oder gerade mitten auf dem Geröllfeld, lass es dir nochmal zusagen, es gibt Hoffnung. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns Hoffnung machst. Hoffnung gegen alle Traurigkeit, gegen alle Sorgen, gegen alle Probleme, ob bei uns oder in dieser Welt. Wir wollen uns öffnen für dich und deinen Geist und bitten dich, sei du uns ganz nah. Sei du besonders bei denen, die es schwer haben. Und schenk uns immer neu diese Hoffnung und die Kraft der Hoffnung durch dich. Amen.